Chlorgesänge.
Ute, ich frage dich heute mal was ganz anderes, nämlich nicht, wo sind wir schwimmen, sondern wer könnte uns heute retten?
Wer könnte uns heute retten? Niemand Besseres als die DLRG, bei der sind wir heute, und zwar in Zehlendorf.
Genau, und wir sind auch nicht alleine, natürlich nicht, sondern Ines ist da und Miki ist da.
Hallo.
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 Genau. Und wir wollen gleich mal über die DLRG reden und was man da eigentlich macht und wieso man da hingehen sollte und wofür man sie braucht vor allen Dingen. Nämlich da gibt es ganz viele Dinge, wofür man sie braucht und warum auch die DLRG uns braucht. Also jetzt nicht uns persönlich, sondern
möglicherweise auch uns, aber warum? Sie hat uns ja jetzt gerade auch. Wir sind ja da und unterstützen, aber das ist auf alle Fälle unterstützenswert, was die DLRG macht. Mein Name ist Ute Zill.
Und ich bin Martina Schrein.
Und wir schwimmen. Früher, vor vielen Jahren, taten wir das im Schwimmverein, aber das ist lange her. Und bis vor kurzem schwammen wir so wie die meisten mal so ab und zu.
Doch dann entdeckten wir die Jahreskarte der Berliner Bäderbetriebe und stellten fest, Berlin hat ja über 60 Schwimmbäder. Und schnell war klar, die durchschwimmen wir alle, und zwar in einem Jahr.
Das haben wir vergangenes Jahr geschafft. Und was wir so in den unterschiedlichen Bädern erlebt haben, was uns beim Bahnziehen durch den Kopf geht und warum wir sicher sind, dass Schwimmen nicht nur überlebenswichtig, sondern vor allem ein großes Abenteuer ist, darum geht es in unserem Podcast Chlorgesänge.
Ja, und ich würde gerne mal mit Miki anfangen, weil Miki haben wir kennengelernt, eigentlich durch Zufall, weil wir aus einem ganz anderen Grund in der Finkensteinallee waren im Schwimmbad und haben dann gesehen, wie sie da am Beckenrand stand und mit einer Truppe zukünftiger Rettungsschwimmer zugange war, genau. Und da haben wir dich einfach angesprochen und was hast du da gedacht, als wir dich angesprochen haben?
Eigentlich großbreit nichts gedacht. Ich habe einfach mal angehört, was ihr eigentlich wolltet und... Ja, und es hörte sich sehr interessant an. Und darauf habe ich also darauffolgend unser Bezirksleiter mal angesprochen. Und da hat er gesagt, mach doch.
Ja, das ist super. Weil ansonsten ist nämlich, aber da kommen wir nachher nochmal drauf, ein bisschen schwierig, die DLRG zu erreichen. Aber darüber mehr nachher. Ich würde erstmal nochmal kurz bei dir bleiben. Ich habe mal nachgeguckt. Du bist Vorsitzende der Bezirksjugend Steglitz-Zehlendorf, Abteilungsleiterin Rettungswettkampf. Hast als solche auch schon mal mit deiner Truppe den Zukunftspreis des Berliner Sports gewonnen. Du bist Leiterin der Übungstruppe Rettungsschwimmen, Ausbildungsassistentin Schwimmen und ich glaube, du hast auch das Rettungsschwimmabzeichen in Silber. Habe ich das alles so richtig gesagt?
Fast, fast. Also ich habe Ausbilder Schwimmen und Ausbildungsassistenten Rettungsschwimmen ist es.
Ach so, na ja, dann.
Ist kein Problem. Ich erweitere jetzt auch, dass ich jetzt auf dem Ausbilder Rettungsschwimmen auch mache. Dann kann ich also auch... Rettungsschwimmabzeichen auch abnehmen. Ich kann jetzt quasi durch meine Qualifikationen, also deutschen Schwimmabzeichen, abnehmen. Und wenn es alles gut klappt, so Ende des Jahres oder Anfang nächstes Jahres, kann ich dann auch Rettungsschwimmabzeichen abnehmen.
Das ist super, aber du hast ja eben auch noch 1000 andere Funktionen. Arbeitest du nicht? Oder?
Doch, ich arbeite und habe sogar eine Familie. Ja. Man kriegt es auch irgendwie, gebacken. Ja, wenn man gute Unterstützung mit der Familie hat. Und ich habe das Glück, mein Sohn ist auch in beider Jugend.
Damian, richtig?
Richtig, ja. Genau. Mhm. Und er macht auch beim Ausbildung Schwimmen mit und Rettungsschwimmen auch mit. Also er unterstützt. Also es war ein bisschen komisch mit Anfängerschwimmen und dann jetzt steht er neben mir und hilft mir. Ja. Also unterstützt mich. Das finde ich ganz gut.
Na, ein Glück. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, das ist ja sehr zeitaufwendig, ne? Wenn ich mal jetzt nochmal durch den Kopf gehen lasse, was du gerade alles erzählt hast, was du kannst, was du hast und so weiter. Wie viele Stunden in der Woche hast du denn mit der DLRG zu tun? Oder gibt es Stunden ohne
DLRG? Es gibt auch Stunden ohne. Also ich mache einfach einen Zeitplan, dass ich von Montag bis Donnerstag für die DLRG da bin und am Wochenende bin ich für meine Familie, außer wenn natürlich Wettkämpfe sind oder Veranstaltungen mit der Jugend. Und dann bin ich halt eben auch natürlich für die DLRG da. Aber ansonsten, wenn nichts ansteht am Wochenende, bin ich ja natürlich für meine Familie da, sonst beschwört sich mein Mann.
Ja, nachvollziehbar. Was du dann jeweils alles machst, darüber können wir auch gleich nochmal reden, aber ich würde erstmal noch, also nicht mit deinem Mann, sondern mit der DLRG, ist ja klar, Ines doch mal zu Wort kommen lassen. Du bist Rettungstaucherin, richtig?
Genau, also Einsatztaucherin bin ich.
Einsatztaucherin, das heißt was genau? Also was machst du da? Wann wirst du gerufen? Wann hast du einen Einsatz und was passiert dann da?
Okay, also im Grunde werden wir für alle möglichen Fälle angerufen. Also das kann anfangen, dass wir nach Gegenständen tauchen sollen. Also da wäre jetzt irgendwie Beispiel eine Brille oder ein Handy. das normale Beispiel. Ab und zu wird auch mal ein Ehering gesucht zum Beispiel.
Aber wahrscheinlich nicht im Schwimmbecken, sondern im See irgendwo.
Genau, also das sind dann häufig zum Beispiel Leute, die mit dem Boot unterwegs waren und denen beim Übersteigen zum Beispiel was ins Wasser gefallen ist. Und der Ernstfall wäre dann natürlich die Suche nach einer Person, die tatsächlich auch eintreten kann.
Ihr sucht wirklich nach Brillen und nach Sachen, die Leuten aus dem Wasser fallen, obwohl sie das eigentlich auch selbst verschuldet haben?
Ja.
Das ist ja freundlich. Ich finde es super, es überrascht mich, als wenn ich denn denken könnte, Mensch, passt halt mal ein bisschen besser auf. Aber das
sucht doch selbst. Also ich meine, dass man natürlich bei vermissten Personen, ist ja klar.
Na gut, das ist ja klar, aber eine Brille lebt ja nicht von deinem DLRG, aber das ist ja dann...
Ja, man muss aber auch sagen, manchmal sind das wirklich sehr, sehr teure Gegenstände. Okay. Also es ist dann die Gleitsichtbrille aus Titan. Und tatsächlich, wenn das in den Anlegestellen ist, dann kann es auch mal gut sein, dass die Wassertiefe doch so knapp 5 Meter hat, was man nicht denkt. Und dann sind da Taucher schon notwendig. Und für uns hat es auch Vorteile, weil wir einmal, also wir müssen jedes Jahr eine feste Anzahl an Stunden erbringen, die wir unter Wasser sind. Und weil es relativ langweilig ist, einfach unter Wasser zu sein und von rechts nach links zu tauchen, kann man da mal ein bisschen was suchen.
Wie kann ich mir das vorstellen? Mit wie vielen Leuten rückt ihr dann da an? Also was weiß ich, sage jetzt mal, da hat jemand Brille und Portemonnaie verloren oder sowas. Wie kommt ihr dann?
Wir kommen mindestens zu dritt. Mhm. Davon ist eine Person die tauchende Person. Und es gibt immer einen Sicherungstaucher zum Taucher. Also das heißt, wenn ich unter Wasser bin und wir kommunizieren immer über eine Leine, weil man unter Wasser nicht sehen kann, oder alternativ gibt es inzwischen auch Sprecheinrichtungen, dann kommunizieren wir darüber. Aber falls noch ein Ernstfall für uns eintreten sollte, dass es uns unter Wasser nicht gut geht oder dass wir Probleme haben, dann gibt es immer noch einen zur Sicherung, der dann hinterherkommt.
Das heißt, du hast ein Seil in der Hand und ziehst zur Not daran? Oder es gibt bestimmte Befehle, quasi dreimal ziehen heißt SOS oder irgendwie sowas?
Genau, genau. Also wir haben wirklich 1, 2, 3, 4, 5 und dann haben wir auch eine Abfolge von 2, 1. Also die Kombination, die gibt es auf jeden Fall und die kann auch jeder von uns.
Was ich interessant finde, ich habe auf eurer Seite geguckt, dass diese ganzen Einsätze auch dokumentiert werden. Man kann auch wirklich nach Bundesländern gucken, was ist wo irgendwie gewesen, wann in Berlin das gewesen ist. Ich habe was gefunden, 23. September, Alarmierung durch eigene Beobachtung. Das war tatsächlich offenbar am Jagen 97, also da an der Havel. Mhm. Da wurde wohl gesehen, dass da Kleidung am Rand lag, aber kein Mensch in der Gegend war. Und dann, was ich dann gesehen habe, Einsatzleiter, Taucheinsatzführer, 11 Einsatztaucher und dann ist die Person aber wieder aufgetaucht, zum Glück. Mhm. Aber sowas geht dann relativ zügig, oder? Dann seht ihr das und so eine Alarmierung durch, da sind Kleidungsstücke, da muss jemand sein. Ist das dann so eine Form von Alarmierung, die bei euch losgeht? Jetzt müssen wir euch sofort suchen oder wie ist
also
das?
Wie bei der Feuerwehr, man muss in 10 Minuten startbereit sein
ja,
oder so?
Also ja, tatsächlich gibt's, also es gibt jetzt nicht die Zeit, wann wir da sein müssen als DLRG, aber wenn das alarmiert wird und die Leitstelle erfährt das und es ist die Vermutung, dass eine Person untergegangen ist, dann wird aus dem Umkreis quasi alles, was an Personenmaterial da ist, versucht zu alarmieren, um möglichst schnell dahin zu kommen. Also was man auch als Beispiel nennen kann, das war 2020, da war ja Corona und da sind auch viele Leute mehr an See gegangen als sonst. Und da gab es auch eine Alarmierung für den Teufelssee und wir sitzen ja am Wannsee und sind definitiv nicht nah. Ja. Wir wurden aber trotzdem alarmiert. Also ich war damals noch nicht Taucherin, aber unser Taucher, den haben wir dann erstmal die ganze
dann der,
Strecke
der
hochgefahren.
Das ist der Bezirkstaucher sozusagen. Eigentlich hat jeder Bezirkstaucher oder wie ist das?
Wir sind ja in Bezirke gegliedert und wir werden ausgebildet. Und dann stehen wir zur Verfügung und je nachdem, wo wir halt Dienst machen, da sind wir dann.
Okay.
Und wir als DLRG Steglitz-Zierndorf sind ja an der Unterhavel am Wannsee und waren da dann halt auch über Nacht. Und frühmorgens gab es dann halt die Alarmierung vor... Was war das für eine Uhrzeit? 8 Uhr oder so wahrscheinlich. Mhm. Und weil so wenig Taucher da waren, haben sie sogar uns da unten alarmiert. Dann sind wir wirklich so schnell wie wir konnten mit dem Boot hochgefahren. Dann wurde unser Taucher eingesammelt mit dem Auto und hat dann quasi begonnen, durch den Wald bis zum Teufelssee zu fahren. Also in der Zwischenzeit ist der dann auch von der Feuerwehr gefunden worden, wenn ich mich nicht irre. Und dann konnten alle Leute von der DLRG wieder zurück. Aber es wird ein sehr, sehr großer Aufwand betrieben, um genau für solche Fälle möglichst viele Taucher auch zu haben.
Ja, das macht ja auch absolut Sinn. Ich habe mal zwei unbedingte Fragen. Erstens, was wollte ich vorhin schon fragen, wenn man da unten ist, so in 5 Meter Tiefe oder so, sieht man da irgendwas?
Nein.
Nee, ne? Es ist total, also man verlässt sich allein auf seinen Tastsinn?
Also es kommt wirklich auf die Stelle drauf an. Ich war auch schon, das waren bestimmt 6-7 Meter Tiefe, da hat man was gesehen. Aber es gibt auch häufig, und das ist dem Untergrund geschuldet, das nennt sich so Faulschlamm, da sinkt man so richtig drin ein. Da kann man gar nicht sagen, wo man genau ist, aber man ist nicht auf normalem Untergrund. Man ist auch nicht überm Untergrund, man ist irgendwas dazwischen und man sieht wirklich, also an manchen Stellen sieht man wirklich gar nichts.
Aber man findet dann trotzdem was, so eine Brille oder so.
Ja, also da muss man sich wirklich viel Mühe geben. Es gibt auch ausführliche Suchmethoden, die gelehrt werden, damit man in solchen Fällen dann auch Erfolg hat. Aber Faulschlamm und Brille, sehr schwer,
würde ich sagen. Hast du denn auch schon mal, also Brille und Portemonnaie ist ja sehr erfreulich, wenn man das findet. Aber hast du auch schon mal eine Leiche gefunden oder ist das auch schon mal passiert quasi, dass du zu so einem Einsatz musstest und dann habt ihr tatsächlich auch einen leblosen oder toten Körper gefunden?
Also bei mir war es zum Glück der Fall, dass ich nie dabei war. Ja, genau. Also ich musste es zum Glück noch nie miterleben. Mhm. Ich war selbst schon auf Suchen mit dabei, die wurden aber eigentlich in der Regel meistens abgebrochen, weil die Person doch vorher gefunden wurde, bevor wir da waren oder alternativ doch gar nicht untergegangen war.
Ich will nochmal zurück so auf den Grund des Sees. Du erzählst von Faulschlamm oder das ist ja, der Boden ist ja nicht so wie auf einem schönen Meeresboden, wo es dann so platt ist, man steht dann drauf, sondern ich glaube in Berliner Gewässern, du merkst wahrscheinlich den Unterschied zwischen, jetzt ist hier noch Wasser und da wird es schon so ein bisschen schlammiger. Also ich kann mir ganz schwer vorstellen, du hast schon angedeutet, wie man, auf welche Sinne man sich dann verlassen kann. Klar, ihr seid zusammen und so, oder ist das die Erfahrung,
das wo man sei.
Seit ich das sei, ja.
Ich weiß gar nicht, wie ich das genau ausdrücken soll, aber man läuft ja auch nicht runter, sondern man ist ja an der Oberfläche, man lässt sich runter durch das Auslassen der Luft aus dem Jacket in dem Fall und man merkt das so richtig, dass man irgendwie einsinkt. Also es ist nicht mehr normales Wasser und man merkt es irgendwie, teilweise kann man den Schlamm auch so ein bisschen riechen.
Ja, okay.
Also,
genau. Ich sag ja, man kann nämlich unter Wasser riechen, oder? Das ist eine kleine Streitigkeit zwischen, also kleine Debattiererei zwischen uns, weil ich sage mal, ich rieche dieses furchtbare Aftershave von Männern immer im Wasser. Und es, angeblich riecht man nichts unter Wasser, aber ich rieche das.
Also mein Sinn ist garantiert sehr viel geschwächter unter Wasser, weil ich bin auch schon aus dem V-Schlamm rausgekommen und mir wurde gesagt, Mann, du stinkst aber so dermaßen.
Okay, ja.
Und das wäre mir unter Wasser, glaube ich, nicht so vorher aufgefallen, dass es dann auf mich so schlimm abfärbt.
Okay. Rettungstaucher, Rettungsschwimmer. Mal zurück zu Micky. Wie wird man Rettungsschwimmer?
Bei uns fängt meistens immer die ganz Kleinen an mit dem Anfängerschwimmen und dann wird es halt natürlich immer, also peu à peu. Also nach dem Anfängerschwimmen, da machen sie die ganzen Schwimmabzeichen und dann kommt die, wenn man ab Schwimmabzeichen Gold hat, bis dahin, dann kann man den Juniorretter, also das ist die Vorstufe von Rettungsschwimmen. Das sind meistens die Jugendlichen, die unter 12 Jahre alt sind. Weil man Rettungsabzeichen erst ab 12 machen kann und Silber erst ab 14. Und dann kommen die halt eben, wie gesagt, zu mir, um einfach zu üben. Und wenn ich sage, ihr seid soweit, dann machen sie auch diesen Kurs.
Das ist jetzt so, wenn es von der Jugend auf hochgeht. Ja? Wenn sich aber irgendjemand entschließt, keine Ahnung, wenn er erwachsen ist, ach, eigentlich könnte ich das doch machen, weil ich würde mich gerne engagieren, Studenten oder was weiß ich. Ja?
Sind auch
wie geht es dann?
Also die können zu uns kommen, also meistens werden sie bei uns angemeldet. Manche sagen, ich bin so gut, ich mache jetzt gleich den Rettungsabzeichen. Also man kann auch außerhalb der DLRG bei uns Rettungsschwimmabzeichen mitmachen, also den Kurs. Und manche sagen immer so, es hat mir gut gefallen, ich bleibe weiterhin. Manche sagen, ja, ich mache nur um bei der Feuerwehr oder bei der Polizei, Lehrer etc. pp.
Genau.
Aber es gibt auch welche, die sagen, ja, eigentlich brauche ich, weil ich ein Lehrer bin, und dann sind manchmal auch bei uns hängen geblieben.
Ah, also, die dann weiter sozusagen bei euch aktiv sind.
Jo, ja, genau, die machen dann bei uns auch, viele machen auch bei uns aktiv dann auch mit, also bei der Ausbildung mit und so weiter. Und manche sagen, ich will nur schwimmen. Also Rettungsschwimmen.
Weil du gerade die Lehrer ansprichst, die müssen ja, also es gibt ja diese Sache, dass man in der 3. Klasse schwimmen geht, schwimmen lernt, Seepferdchen macht und so weiter. Und da muss ja immer auch ein Rettungsschwimmer dabei sein oder eine Rettungsschwimmerin. Also das heißt, dann ist es eine Lehrerin, die diesen Rettungsschwimmschein hat. Und davon gibt es ja viel zu wenige halt, ja, die das machen, oder?
Ja, ich habe mir erfahren, ob das jetzt wirklich stimmt, weiß ich jetzt wirklich nicht. Wenn ein Sportlehrer, also Schwimmunterricht, tätigen will, muss er also wirklich Rettungsabzeichen Silber haben.
Silber auch, ja.
Genau, also das ist das Mindeste. Bei uns kommen auch diversen Schwimmtrainer von anderen Vereinen. Die müssen nämlich auch Rettungsschwimmabzeichen Silber haben. Mhm. Ansonsten können sie keinen Hallenaufsieg machen. Das ist also grundsätzlich so in der Schwimmhalle. Ist egal bei welchem Verein, es gibt immer einen Hallenaufsieg und der muss mindestens Rettungsschwimmabzeichen Silber haben.
Und das ist ordentlich eine Herausforderung. Ne?
Genau, das wäre jetzt auch meine Frage. Man kennt ja so ein paar Schwimmabzeichen, wo man bestimmte Zeiten in bestimmten Strecken schwimmen muss. Dann springt man auch mal von irgendeinem Turm oder so, mal von vorn über oder mit den Füßen zuerst. Bei euch gibt es doch ein paar andere Sachen. Da geht es auch ums Tauchen und auch ums Abschleppen und auch im Schwimmen mit Bekleidung.
Richtig.
Was genau, ich kann mir vorstellen, dass, wenn du das gerade angesprochen, manche sagen, Mensch, ich bin so cool, ich kann das sowieso, ich mache das mal gleich eben. Ich kann mir vorstellen, dass sich der ein oder andere, der vielleicht ein guter Schwimmer ist, sich dann doch umgeguckt hat. Also was sind denn da so die Besonderheiten?
Auf alle Fälle. Also es gibt ja, wie gesagt, im anderen Schwimmverein, die auch sagen, ich bin cool, ich bin guter Schwimmer, aber sobald sie Klamotten, also Kleider haben, die sind so aus Baumwollkleider, die sind ziemlich schwer. Mhm. Und wenn die auch einmal feststellen, dass, wenn die Wasser voll gesorgt ist, dass es schwer ist, und dann können sie auf einmal nicht mehr kraulen. Und dann werden sie hastig. Und dann sage ich, einfach ruhig bleiben, ruhig schwimmen und also diese Gleitphase ausnutzen. Da haben sie manchmal Probleme. Und viele kennen, wenn sie sagen, Rückenschwimmen, diesen Rückenkraulen. Mhm. Und wir lernen unsere Kinder vornherein Rückenschwimmen, einfach, dass die Arme nach hinten gestreckt haben und dass sie nur Brustbeine machen.
Also Altdeutsch-Rücken.
Na, Altdeutsch-Rücken ist ja auch mit Arme.
Ja, stimmt. Also einfach nur die Arme hinten nach hinten sozusagen ausstrecken.
Genau, die Arme werden nach hinten gestreckt und machen sie Brustbeine. Und das ist einfach die Vorübung für Schleppen. Mhm. Weil wenn man jemanden schleppt, kann man schlecht die Arme mitbenutzen. Weil man muss ja denjenigen, den man ja retten möchte, ja eigentlich festhalten. Und davon gibt es ja beim Schlepptechniken gibt's ja drei Schleppgriffe. Das Achse, das Kopfschleppgriff und Fesselschleppgriffe. Und das werden die auch beigebracht, also zumindest mal bei Juniretter und natürlich aufwärts, die wir immer wieder mal üben. Und dann halt gibt es halt noch die diversen, das heißt kombinierte Übungen. Also man kommt angeschwommen, dann taucht man ab, holt man 5-Kilo-Ringe hoch, lässt man fallen. Und dann kommen die Befreiungsgriffe und dann muss man natürlich schleppen, wieder 25 Meter. Und dann sollte er auch noch aus dem Wasser gebracht werden. Also quasi entweder über Leiter oder am Beckenrand oder also je nachdem. Und da ist, wo viele sagen, ey, es ist
schwer.
Genau.
Ines schmunzelt so die ganze Zeit, genau.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich meinen Rettungsschwimmer Gold gemacht habe. Das ist jetzt nicht der Silber, aber da ist eine der Übungen, man muss abtauchen mit Kleidung und 2 5-Kilo-Ringe hochholen. Und das ist auf einer Tiefe zwischen 3 und 5 Meter. Da gibt es ja immer so Distanzen. Und das war irgend so ein Sprungbecken. Das war halt auch 4,80 Meter oder so als Tiefe. Und die Voraussetzung war irgendwie einmal vom Beckenrand mit dem Kopf oder so und dann nochmal ohne vom Beckenrand, einfach nur über die Kraft des Runterlassens so zuerst mit Füßen und dann mit dem Kopf zuerst. Und ich weiß noch, beim dritten Mal, man musste alle 3 Male nacheinander machen, war ich wirklich unter der Oberfläche und ich war nah dran, aber ich bin einfach nicht mehr höher gekommen, weil diese Kleidung und diese beiden 5-Kilo-Ringe mich so dermaßen runtergezogen haben, dass ich einfach nicht höher gekommen bin. Und dann habe ich auch die Ringe losgelassen, bin dann halt das Stückchen wieder aufgetaucht, war so, ich bin nicht höher gekommen. Okay. Also da war für mich auch wirklich kurz die Grenze erreicht. Mhm. Naja, kann ja jeder verstehen, dann wurde erstmal so ein bisschen, also habe ich erstmal wieder ein bisschen Kräfte gesammelt und dann habe ich die Übung nochmal gemacht und hat es auch geklappt. Aber das war so für mich ein Beispiel, okay, ich habe eigentlich gedacht, es passt alles super und dann kommen die Voraussetzungen dazu und dann geht es einfach doch nicht
also
mehr.
Also das ganz heißt, es ist wirklich absolut nicht ohne. Ich meine, das irgendwie so hinzukriegen, man kann wirklich nicht, weil du vorhin gesagt hast, Ute, oder kommt man mal so, also manche Leute sind
ja,
vielleicht
ja, genau.
so drauf,
ja, ich kann
so
mir
von
das vorstellen,
wegen, ich kann ja gut schwimmen, dann komme ich mal vorbei, mache mal dieses Abzeichen, also klingt nun ganz und gar nicht so halt. Ne?
Ja, weil auch, was du gerade gesagt hast, dann denjenigen noch aus dem Wasser rauszuholen. Ich habe mal beobachtet, wie jemand, ob er für so eine Prüfung geübt hat oder es gemacht hat, dann wirklich versucht hat, jemanden, den er halt abgeschleppt hat, der da wirklich wie so ein nasser Sack im Wasser hing, den aus dem Becken auch noch rauszuholen.
Ja.
Das hat nicht geklappt, weil der nasse Sachsen wieder zurückgeglitscht irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie es am Ende ausgegangen ist, aber das war, dachte ich, hey, ganz schön.
Ja, also wir machen das ja meistens so, die Leute haben dann die Chancen, so lange zu üben, bis sie es können. Und wenn sie es können, dann sagen sie, gut, du hast es geschafft.
Okay.
Ich sag mal so, meine Jugendlichen, die ich auch antrainiere, also auch ein bisschen die jungen Erwachsenen, wenn die sagen, ey, wir wollen noch mal das trainieren, irgendwie habe ich das Problem damit, dann machen wir das auch. Also wie gesagt, bis sie es halt einigermaßen können. Aber es ist halt doch ziemlich schwierig. Also ich meine, es, wenn es wirklich ein Ernstfall ist, also wir versuchen bei der Prüfung immer so, dass die Partner ungefähr gleich groß und gleich schwer sind, damit man es einfacher hat. Aber wenn es wirklich ein Ernstfall ist, da sucht man sich nicht aus, da muss man halt eben mal da durch.
Weil du gerade so an deinen Hals greifst die ganze Zeit, weil das ist natürlich genau auch dieser schreckliche Moment. Weil wenn Leute so panisch sind, wenn die wirklich ernsthaft das Gefühl haben zu ertrinken, dann greifen die ja so zu, ne? genau mit dieser Bewegung an den Hals. Und diese Vorstellung hat man, wie kriegt man das weg, dass da jetzt keiner in Panik da, dir die Luft abdrückt.
Ja, so. Es gibt ja halt eben diese, das nennen wir Befreiungsgriffe, das wird auch gelernt, also erst auf dem Land und dann später im Wasser. Also wenn sie im Land einigermaßen können, wird es dann auch im Wasser dann geübt. Da sage ich auch immer vorne rein zu den Leuten, ob das Kursisten sind oder wie gesagt meine Schwimmer, versuche daran zu hindern, die Befreiungsgriffe anzuwenden. Weil ich sage immer wieder, wenn ein Mensch in Panik ist, gerade im Wasser, der hat eine mehrfache Kraft als sein eigenes Körpergewicht. Und wenn jetzt mal bei Ines, sie ist ja eine zierliche Person, wenn sie jetzt jemanden retten möchte, der jetzt aber, was sag mal, 1,90 groß und 1,80 breit ist, ja, dann ist sie natürlich viel cleverer, wenn sie von hinten angeschwommen kommt und anfasst. Und noch cleverer wäre sie, wenn sie noch einen Gegenstand mit hat. Und wenn er voll im Bewusstsein ist und sagen, so wie Gurtretter, fass den Gurtretter an.
Ich dachte gerade,
und ich schwimme los.
Auf den Dienst zu holen.
Nein, oder Rettungsschwimmen oder irgendein Gegenstand, dass er sagt, hier, halte da mal fest, ich ziehe dich raus.
Sowas wie eine Schwimmnudel.
Ja.
Oder sowas.
Poolnudel dabei. Weil,
immer eine Poolnudel dabei.
Genau.
Eine aufblasbare vielleicht. Ja,
ich sag mal so, wenn halt nichts anderes da ist, dann ist es halt sinnvoll, einen großen Bogen und von hinten anzugreifen. Wenn natürlich vorkommt, dass derjenige einem sieht, großen Abstand halten und sagen, hey, weißt du was, ich will dich retten, komm her. Und dann schwimmt man dann rückwärts und beobachtet ihn und er schwimmt automatisch vorwärts, weil sein Kraftwillen ist, die will mich retten, ich will zu ihr hin. Und dann kann man immer so also rückwärts, also rücken schwimmen.
Also gar nicht so sehr unbedingt dahin zu demjenigen, solange er noch sozusagen aktiv ist.
Und wenn nur gesehen wird. Aber wenn er also einem nicht sieht, dann kann man natürlich die Chance nehmen, um von hinten anzuschwimmen. Aber es kann auch passieren, dass man Befreiungsgriffe machen müssen, wenn man Transportschwimmen machen. Transportschwimmen ist dafür da, wenn jemand erschöpft ist und sagt, ich kann nicht mehr, dann kann ich sagen, häng mich an und ich ziehe dich ein Stück. Da kann auch wieder passieren, dass er während dem Transportschwimmen auf einmal Panikattacke bekommt und einen angreift. Und dann kann man natürlich auch sich befreien. Und da, es wird halt geübt und wir haben ja insgesamt halt 6 Befreiungsgriffe. Das sind 3 von vorne und 3 von hinten. Also wie gesagt, Halswirbelgriff, Halsumklammerunggriff und Bauchumklammerunggriff. Und sind jeweils vorne und von hinten. Und dieses wird halt eben auch geübt.
Ja klar. Wie lange dauert denn so ein Kurs, bis man soweit ist? So, also klar, das sind natürlich immer unterschiedliche Voraussetzungen, aber so im Schnitt, wie lange braucht man, um dann tatsächlich diese Prüfung machen zu können? Also sagen wir mal Silber.
Also nicht jetzt Kinder von klein auf, angenommen wir. Wir
genau.
halten uns für ganz gute Schwimmerin. Mit einer gewissen Überheblichkeit. Ja. Und,
ich würde sagen, wenn ich also so bei dem Kurs so beobachte, sind es meistens so ungefähr so 3 Monate oder so. Also es kann plus, minus, je nachdem, wie schnell oder wie langsam derjenige ist. Es gibt halt eben, wie gesagt, es gibt auch andere Voraussetzungen, wie Streckentauchen. Manche sagen, gut, ich kann gut tief tauchen, aber Streckentauchen hapert. Und bei manchen ist es umgekehrt. Und einer sagt, du, Streckentauchen ist bei mir kein Problem, aber Tieftauchen ist bei mir das Problem.
Also das übt man wirklich? Also
das
keiner
wird,
muss
ja, es wird geübt. Es wird halt so lange geübt, bis man es kann. Und ich sag mal so, dass meine Kameraden, die jetzt die Rettungsschwimmausbildung machen, also die jetzt auch den Kurs veranstalten, ja, die brauchen halt manchmal einen oder anderen Geduld.
Ja, das kann man mir vorstellen.
Das ist auch nicht verkehrt. Das macht ja ein bisschen demütiger, wenn man so ein bisschen investieren muss.
Unbedingt macht es das. wenn man Rettungstaucherin ist, dann macht man nicht nur Rettungsschwimmer Gold, sondern auch noch zusätzliche Kurse, nehme ich an.
Ja, also wir hatten wirklich eine sehr, sehr lange Ausbildung. Es liegt aber daran, dass die während Corona begonnen hat. So, das heißt, wir haben alle den Rettungsschwimmer Silber gemacht und dann kommen noch so ein paar andere Sachen hinzu. Also wir haben dann das Schnorcheltauchabzeichen. Das brauchten wir sowieso vorher auch schon für die Wasserrettung. Aber das war auch eine Voraussetzung, wenn ich mich nicht irre, die wir vorlegen mussten. Dann haben wir in der Halle begonnen, mit der Ausrüstung zu üben. Ich weiß noch, ich war eine der einzigen, die keine Vorerfahrung im Tauchen hatte. Ah, okay. Und es war schrecklich im Vergleich zu den anderen.
Okay.
Also alle anderen konnten schon ordentlich
warum
tarieren.
Warum wolltest du das dann?
Also warum ich den Tauchschein machen wollte?
Ja, wenn du das vorher noch nie gemacht hast, warum war das dich dann gereizt?
Die Taucher sind die, die immer gerufen werden zu so Suchen. Also die sind unterwegs, die erleben was. Mhm. Und es war die Zeit von Corona und okay. Zur Zeit, wo gar nichts
war
ging,
langweilig.
Ging das.
Ja, verstehe.
Und ich muss halt auch gestehen, wenn man in der DLRG ist und ja, also es gibt die Möglichkeit, sich weiterbilden zu lassen, warum soll man die Chance nicht nutzen?
Ich habe eine Sache auch gesehen, Strömungsrettung. Mhm. Gibt es auch, hast du das auch auf dem Zettel schon oder machst du das auch? Also das heißt für mich dann so viel wie fließende Gewässer wahrscheinlich
genau.
Im Fluss jemand.
Also ich habe den nicht, aber da ich ja jetzt durch bin mit dem Tauchschein, okay. Genau, kann man sich ja fortbilden, denke ich mir. Also es eilt ja nicht, aber selbst in 10 Jahren wäre es bestimmt mal interessant, da noch was mitzunehmen aus dem Lehrgang an Informationen für sich selbst auch.
Da du die DLRG heißt es ja, ne? Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Ja, Gesellschaft, das ist schon wieder ein Punkt weniger in dem Test. Ich habe ihn mal gemacht, spaßeshalber, den theoretischen Test mit diesen 35 Fragen und hatte 8 falsch. 7 darf man. Na gut, ich hatte ja nicht geübt.
Dafür ist das schon sehr gut.
Ja. Also, um auch sozusagen den Verein oder die DLRG nochmal selbst drauf zu sprechen zu kommen, weil du es gerade auch erwähnt hast. Was mir aufgefallen ist, einerseits im Zusammenhang jetzt auch mit der Kontaktaufnahme, hatte ich ja vorhin schon gesagt, aber auch wenn es darum geht, Schwimmkurse für Kinder zum Beispiel zu buchen oder aber auch eben selbst Rettungsschein zu machen, es ist ganz, ganz schwer, Kontakt aufzunehmen. Ich habe es bei einem anderen Bezirk versucht, bei anderen Bezirken, da kam gar nichts. Und ich habe mich gefragt, das ist ja kein böser Wille, man will ja, dass Leute kommen und man will ja, dass da Menschen auch mitmachen und so weiter. Woran liegt das? Gibt's, also ich meine, du hast ja vorhin gesagt, du machst das ja auch alles ehrenamtlich, Miki. Gibt es einfach zu wenig Leute, die sich da drum kümmern können?
Ja, es gibt leider, man muss sagen, es gibt leider viel zu wenig Leute, die sowas engagieren. Es ist halt meistens so, es gibt Menschen, die sagen, ich mache nur am Beckenrand und mehr auch nicht oder nur Wasserrettungsstation. Aber dahinter gibt es ja auch noch so Anführungsstrichen wie Position. Also es gibt Leiterrettungsschwimmen, es gibt, wie gesagt, Leiterschwimmen, Leitereinsatz und alles, was mit Schwimmhallen zu tun hat, gibt es einen Bereich, der heißt Leiterausbildung. Also es ist mit einer Schwimmausbildung, Rettungsschwimmausbildung, also es ist übereinander. Und das wird halt immer drunter gegliedert mit einer Ressortleitung.
Das heißt, man muss praktisch sozusagen unterwegs sein, aber theoretisch sich auch um die ganze Organisation kümmern.
Genau. Es gibt ein oder andere, die sagen, ja gut, ich mache mal so ein, Ressortleitung. Und er hat festgestellt, dass es viel Arbeit ist. Und dann gibt er manchmal ab und sagt, nö, es ist mir zu viel Arbeit. Ja, es ist, wenn man solche Abteilungsleiter, Ressortleitung, wie man das immer auch nennt, viel Arbeit verbunden. Aber wenn man es dann macht und man hat also Leute vor sich, die richtig Spaß dran haben, dann freut es einem auch. Also zum Beispiel auch genauso diversen Wettkämpfen. Also die meiste Vorarbeit beim Wettkämpfen sind die Berliner Meisterschaften. Also das sind so viele Vorbereitungen und so viel darauf achten, dass die Startpässe reichen oder. Aber so nach dem Wettkampf und wenn die Schwimmer einem angucken und zufrieden grinsen und sagen, ey, es war so geil, es hat mir richtig Spaß gemacht, dann ist es für mich eine Belohnung. Ich sage, dann hat es die Arbeit gelohnt. Aber es ist halt, wo manche sagen, nee, ist mir zu viel Arbeit und ich schaffe das nicht. Und das ist halt ziemlich Problem.
Ich glaube, ein großes Problem ist auch, dass immer mehr Schwimmbäder schließen und die Kapazitäten sehr gering sind. Also abgesehen davon, dass wir nicht genug Personal haben, um diese Kurse anzubieten, haben wir auch noch sehr, sehr wenig Hallenzeiten, um zum Beispiel mehr Kurse anbieten zu können. Und das ist tatsächlich auch ein relativ großes Problem, finde ich, weil die Listen sind sehr lang. Das höre ich auch immer wieder.
Ich muss mal zwischendurch sagen, wir sitzen hier im DLRG-Raum und das ist in einer Schule und da ist eben einfach Leben in so einer Schule und deswegen gibt es hier zwischendurch auch mal ein paar Nebengeräusche.
Das ist der Hausmeister.
Das ist der Hausmeister, ganz genau. Hauptsache, er fegt uns nicht raus. So.
ich würde halt auch wirklich sagen, man hört immer wieder von Bekannten, hey, hier kannst du was machen. Mhm. Irgendwie eine Freundin von mir wollte auch ihr Kind zum Babyschwimmen anmelden. Aber das ist einfach tatsächlich ein Riesenproblem, dass die Listen sehr, sehr lang sind. Es gibt auch.
Man kommt ja noch nicht mal auf die Warteliste.
Ja, es gibt auch viele Leute, also man hört ja auch immer wieder, immer weniger Kinder können schwimmen. Mhm. Der Schwimmunterricht in der Schule findet teilweise gar nicht statt, was ich gehört habe. Also die lernen auch gar nicht mehr über die Schule schwimmen teilweise.
Nein, das kommt eben, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Das Problem ist eben einfach, A, man braucht Hallenzeiten und B, also auch da, und B ist es halt so, es muss eine Rettungsschwimmerin Silber dabei sein. Das heißt, es muss eine Lehrerin oder ein Lehrer dabei sein, der dieses Schwimmabzeichen hat. Das kann er aber nur machen, wenn er diese Zeit für dieses Schwimmabzeichen wiederum beim DLRG kriegt, wo dann aber wiederum jemand da sein muss, der ihn und so weiter. Ja.
Ne? Ein Teufelskreis.
Ein Teufelskreis, genau. Ja, wirklich.
Wobei es gibt, also ich kenne das auch noch, dass es zum Beispiel ganze Kurse gab, nur mit Feuerwehrmännern.
Ach echt, ja?
Ja. Also,
ja, man könnte natürlich irgendwie sagen, ja, man organisiert jetzt Lehrer- und Lehrerinnenkurse und so. Genau. Aber trotzdem ist es ja oft so, dass dann muss man ja auch wieder sehr viel organisieren, weil man kriegt ja nicht von einer Schule so einen Kurs voll. Insofern macht es ja eher Sinn, man bietet lauter Kurse an und wer dann eben dahin kommen will, der kommt dahin halt. Und wie gesagt, man muss dann reinkommen. Ne?
Mhm. Ja, wie gesagt, wie Ines schon sagte, dass die Listen sind auch sehr lang, auch gerade bei den Anfängerschwimmen oder sowas. Mhm. Also man muss halt eben, wie gesagt, wenn man Interessen hat, also am besten per Mail und auch immer wieder mal reinschauen. Und es ist auch nicht böse gemeint, weil...
Das glaube ich ganz sicher nicht, dass
und
das
böse gemeint ist. Ich habe ja auch schon bei einigen Bezirken, habe ich ja schon bei zum Beispiel festgestellt oder mitgekriegt, die haben auch keine Schwimmhallen. Mhm. Weil denen, also auf Deutsch gesagt, es gibt gewissen Bezirken, wie zum Beispiel Charlottenburg, die krumme Straße, die ist zu.
Ja, klar.
Die muss ja erstmal abgerissen werden und wieder neu aufbauen. Mhm. Das dauert. Und es gibt auch Reutz bei Friedrichshain, die haben auch keine Schwimmhalle, weil die auch zu ist. Die muss auch erstmal restauriert werden.
Genau. Ihr macht das hier in der Hüttenstraße, Hüttenweg oder wo?
Also Jugendschwimmausbildung, sowohl auch Rettungsschwimmen wird im Hüttenweg. Und im Finkensteinallee sind halt eben, wie gesagt.
Das haben wir uns ja gesehen, genau.
Genau, und im Finkensteinallee sind halt eben, wie gesagt, mal die Wettkämpfe und halt eben die Übungsgruppe Rettungsschwimmen. Also die halt eben sagen, ich möchte zweimal in der Woche schwimmen. Ja, dafür ist das halt ganz gut gedacht, aber die Finkensteinallee ist halt leider nicht für Rettungsschwimmen ausgeprägt. Also wir haben schon festgestellt, wir haben einen Kurs gemacht, manche müssen jetzt warten, bis Hüttenweg auf ist, und damit sie da weitermachen können.
Na, es ist natürlich echt ein Problem. Man, wie du ihr schon beschrieben hast, ja, man will halt hingehen und dann ist es dann, nenn's mal so, nicht so barrierefrei, einfach einen Einstieg zu finden. Ne? Sei es, dass du keinen Anschluss findest, dass du keine Zeit hast, und das ist natürlich sicherlich ein Problem. Man muss es einfach wollen und dann klappt es, kann man eigentlich den Leuten mitgeben, oder?
Gut, klappt immer persönlich ansprechen.
Genau.
Naja, das haben wir ja auch so gemacht, genau. Halt, ja. Am Beckenrand einfach angesprochen und schon hat es geklappt, ja. Ich würde gerne noch mal wissen, doch die Frage will ich noch stellen, Micky. Wie bist du dazu gekommen? Also dein Sohn ist dazu gekommen, weil du es machst. Aber warum bist du dazu? Wie bist du dazu gekommen? So viel Zeit und Liebe und Leidenschaft ins Schwimmen und Schwimmwettkämpfe und Rettungsschwimmen zu investieren.
Ich bin ja auch von Jugend auf an im DLRG gehe. Also ich bin über 40 Jahre in dem Verein. Mhm. Und dagegen hat man es auch ganz langsam angefangen. Also wie gesagt, ich hatte auch früher selber Wettkämpfe mitgeschwommen und so weiter. Und dann ging es auch dran mit Einsätzen, Wasserrettungsdienst. Dann hat ja auch jemand gesagt, ah, wir bräuchten jemanden. Und ich dachte, ich probiere es mal. Dann habe ich es auch angefangen und es hat mir auch richtig Spaß gemacht. Und wenn man die Erfolgsergebnisse sieht und an den Gesichtern von den Kindern, die auch Erfolgserlebnis haben, wenn sie ihre Abzeichen haben und strahlen einen an und ich habe es geschafft. Und dann ist es einfach ein schönes Geschenk eigentlich überhaupt. Und dann denke ich, wow, das macht Spaß. Es macht Spaß, mit Kindern zu arbeiten. Es macht Spaß, mit Jugendlichen zu arbeiten. Es macht mir eigentlich Spaß, mit überhaupt mit Menschen zusammenzuarbeiten.
Hast du Ines auch ausgebildet?
Nein. Nee, sie kam so auch rein, aber sie ist auch unter meinen Fittich beim Schwimmen.
Ich glaube, Micky hat die meisten Leute, die in meinem Alter sind, ausgebildet. Also da fehlen schon Sätze wie, kenne ich, habe ich das Schwimmen beigebracht.
Den Eindruck hatten wir auch schon in der kurzen Zeit, als wir dich angesprochen hatten, weil ich weiß gar nicht, wie viele von den Jugendlichen und Kindern vorbeikamen. Micky, ich mache jetzt mal hier, Micky, ich mache mal das. Ist das okay? Ja, ja, alles klar. Du musst da schon irgendwie so ein bisschen umschwirrt bist du worden.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also eine Koryphäe im DLRG.
Ja.
Ja, kann man sagen. Ja, Rettungswettkampf. Irre, was man da so machen kann. Gibt es eigentlich nur in Steglitz-Zehlendorf Rettungswettkampf oder gibt es das überall?
Es gibt überall. Mhm. Andere Bezirke haben auch Wettkämpfer. Also manche sind halt, sagen wir mal, auf Deutsch gesagt, natürlich besser als wir. wir machen es, weil wir Spaß dran haben. Es gibt auch manche Beziehungen, die sind also so ehrgeizig, die wollen immer also vorneweg mit, also schwimmen.
Ja, gibt es ja, ja immer so, ne?
Ja, und es gibt auch ganz verschiedene Wettkämpfe und so weiter und es gibt sogar deutsche Meisterschaften.
Mhm. Hindernisstaffel und sowas, ja?
Ja, genau, genau. Es gibt also Wettkämpfe im Wasser, sowohl auch außerhalb vom Schwimmbecken, also Outdoor und so weiter. Das machen wir weniger, also eigentlich gar nicht. Das Einzige, was wir halt eben mal draußen Wettkampf mitmachen, das einmal im Jahr machen die Neuköllner Duathlon, also 1,2 Kilometer schwimmen und dann 1 Kilometer zurücklaufen. Machen sie ganz toll, muss ich echt wirklich sagen. Nur so einfach mal, nur so mal gucken.
Mal anderes.
Was genau, anderes. Mal was anderes.
Eine Frage habe ich noch. Ihr habt einen Tauchturm auch bei der DLRG, ne?
Mhm.
Ich frage jetzt mal, ich frage für eine Freundin, können da auch normal Menschen, die nicht in der DLRG sind, oder ist nur für Vereinsmitglieder?
Also ich weiß auf jeden Fall, dass da häufig auch andere Gruppen sind, die nicht zur DLRG gehören, eben weil der die Besonderheit hat, der steht hier in Berlin und die Gruppen kommen her und simulieren dann das Abtauchen auf eine viel tiefere Tiefe als dieser Turm tief
50
ist.
Meter und 8 Meter ist er, glaube ich, tief oder irgendwie so.
Geht in
das finde ich schon sehr beeindruckend.
Ich weiß zum Beispiel, dass das eine der wenigen Orte ist, wo zum Beispiel Leute nach einem Tauchunfall hin können. Und wenn die Krankenhäuser belegt sind, dann wird da tatsächlich auch mal angefragt. Und der Tauchturm ist tatsächlich sehr einzigartig und hat aber zum Beispiel aktuell das Problem, dass die Finanzierung nicht klar ist.
Ah, okay.
Ne? Also ich weiß, dass sie, also der wird, soweit ich weiß, gerade geprüft. Mit den Geldern wird noch geschaut, wie das finanziert werden kann, damit der überhaupt weiter betrieben werden kann, weil der auch schon sehr alt ist und sehr speziell aufgebaut ist. Und mein letzter Stand ist unter Umständen, wenn die Finanzierung nicht da ist, dann kann der gar nicht so weiter bestehen.
Ja, umso wichtiger ist es eben, dass man vielleicht auch die DLRG unterstützt, weil du gerade gefragt hast, Ute, so ob man Mitglied sein muss oder so.
Spenden.
Also für all diese, ja, man kann spenden natürlich, aber auch für all die, also für, wenn man irgendwie Schwimmstein machen möchte oder Rettungsschwimmer machen möchte, muss man in der DLRG sein. Aber ich habe mal nachgeguckt, das sind 70 Euro Jahresbeitrag für den Erwachsenen und für Kinder noch entsprechend weniger. Also das kann man dann doch vielleicht auch dafür investieren, also um all solche Möglichkeiten, um auch den Menschen zu ermöglichen, Tauchen zu üben, um sie dann vielleicht eines Tages retten zu können, wäre ja nicht verkehrt halt, ja.
Ich meine, wenn man das hochrechnet mit einem anderen Hobby, Schwimmen einmal die Woche, Schwimmtraining einmal die Woche oder zweimal die Woche, wie man, also wie es halt passt so ungefähr. Und dafür 70 Euro im Jahr, das ist schon
das
ein
stimmt.
sehr guter Betrag eigentlich.
Ja, und auch wenn man nichts macht, das gute Gefühl bleibt ja. Und man kann den Service auf der Seite nutzen. Die Seite ist super. Ich stehe total auf die DLRG-Seite, wo man Postleitzahlen eingeben kann und dann Bäder suchen kann, die in diesem Bereich sind. Ich habe das geprüft.
Aha.
Und es ist ganz toll. Angenommen, du fährst mal irgendwo hin. Du hast irgendein Seminar irgendwo in einer anderen Stadt. Dann gibst du die Postleitzahl ein und dann werden dir die Bäder angegeben, die es da gibt. Und das kannst du dann wirklich, dann kannst du besuchen. Ich habe es geprüft an zwei Städten, die ich gut kenne. Und es funktioniert perfekt.
Da muss
perfekt.
Man aber nicht der DLRG-Mitglied sein, oder?
Nein,
so.
Auf die Seite,
das ist
die kannst
die
du
reine
wirklich.
Bäder
genau, du kannst ja sagen, du spendest jetzt und dann nutzt du diese Seite regelmäßig, wenn du verreist.
Ja, gute Idee eigentlich. Ines, Micky, toll, dass wir mit euch sprechen können. Das war wirklich sehr lehrreich. Ich muss zugeben, dass ich bevor wir das Gespräch geführt haben, ziemlich sicher war, dass ich das machen will mit dem Rettungsschwimmer. Jetzt bin ich wieder etwas unsicher geworden, aber mal schauen. mal sehen.
Wieso? Probier's doch einfach.
Ja.
Genau, du kannst vielleicht auch mal vorher mal in die Halle kommen. Es gibt ja auch für die Erwachsenen eine Stehkunde, wenn man sagt, ich kann den Bereich, also wie gesagt, mal kraulen nicht oder wie auch immer, gibt es auch. Und
ich will damit ja auch nur sagen, ich habe größeren Respekt davor gefühlt. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Ute.
Zu Recht, mit Sicherheit, aber nichts ist unmöglich.
Nichts ist unmöglich und denk dran, du musst ja auch noch dein Abzeichen machen. Ne? Du hast sicherlich schon angefangen zu üben.
Aus irgendeinem Missverständnis heraus soll ich ein Schwimmabzeichen machen. Ich habe überlegt aber gerade, finde ich das noch besser, Rettungsschwimmer zu machen.
Ja, mach doch beides. Einfach beide. Sie möchte das nicht mit mir zusammen machen.
Da habe ich kein Problem.
Wieso? Wir würden uns freuen, wenn wir euch beide in der Schwimmhalle sehen.
Ja. Wir überlegen uns das.
Wir überlegen uns das. Tschüss, Martina.
Tschüss.
Das war Chlorgesänge, ein Podcast von Martina Schrey und Ute Zill.
Ihr findet es gut? Dann abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram.
Ihr habt Kritik oder Anregungen? Dann schreibt uns auf chlorgesänge@web.de.